Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopie. Das Thema, das wir heute haben, ist ein Blick in die Vergangenheit. Wir werden reden über die letztendlich Geschichte der Endoskopie, vor allem allerdings auch über die Geschichte der ERCP und insbesondere auch über die Geschichte der ERCP in der damaligen DDR. Wir gehen zurück etwa 50 Jahre und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und Sie können sich schon vorstellen, wer mein heutiger Gesprächspartner ist. Es gibt eigentlich nur eine Person, die hier wirklich mehr oder weniger alles aus erster Hand erzählen kann. Und die Person ist Hans-Joachim Schulz. Hans-Joachim, herzlich willkommen. Toll, dass du mitmachst. Vielen Dank. Grüß dich.
Also, lieber Alexander, freue mich, dass du den Weg nach Berlin gefunden hast und dass wir uns hier an der Stelle, wo ich früher gearbeitet habe, eben jetzt über dieses Thema unterhalten kann.
Richtig, wir sind hier in Lichtenberg am ehemaligen Oskarzitenkrankenhaus, wo du ja auch lange, lange Chefarzt warst auch. Wenn wir schon bei deiner Person sind, vielleicht erzählst du uns auch mal so ein bisschen, wie eigentlich alles so begann, vor allem wie dein persönlicher Einstieg auch so in die Endoskopie im Speziellen begann.
Ja, ich meine, eigentlich interessiert habe ich mich schon für die Endoskopie, da war ich noch nicht Arzt.
Ja.
Ursprünglich wollte ich allerdings Chemie studieren. Ja, ich bin also, hab's Abitur 1964 gemacht, hab dann Medizin studiert an der Humboldt-Universität zu Berlin und hab nach der Approbation 1970 dann Glück gehabt, konnte in der ersten medizinischen Universitätsklinik der Charité hier an altehrwürdiger Stelle eine Facharztausbildung anfangen, hab 1971 promoviert, hab zu einer Arbeit über den Eisenstoffwechsel und habe dann meine Facharztprüfung fortgesetzt, 1975 den Facharzt gemacht, dann weiter an der Klinik tätig gewesen in der Gastroenterologie, habe mich da 1982 habilitiert.
Ja.
Und danach war ich dann, da wurde der Charité-Neubau in Betrieb genommen, dieses Hochhaus, was alle kennen. Und danach gab es eine interdisziplinäre Endoskopie, die zwei Standorte hatte. Einer, der Originalstandort, blieb in der Innere Medizin und ein weiterer Standort dort in diesem Hochhaus.
Ja.
Und diese interdisziplinäre Endoskopie hat im Prinzip alle gastrointestinalen Endoskopien in allen Fachbereichen und in allen Lebensbereichen, also inklusive Neonatologie und Pädiatrie, abgedeckt.
Und jetzt habe ich aufgepasst, jetzt hast du gesagt, 75 hast du approbiert, ist richtig?
70 habe ich approbiert, 75 habe
deine Facharzt,
ich Facharzt.
Facharzt.
Aus, ab, ja, genau.
Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen und wir reden ja über die ERCP,
ja?
Das heißt, dann hast du eigentlich schon den Kontakt mit der ERCP gehabt, bevor du überhaupt Facharzt warst, also als junger Assistent
damals
im weitesten Sinne. Und erzähl doch mal, wie dieser Kontakt eigentlich so zustande kam.
Also, wenn man an der Universität anfängt, dann muss man sich ja auch wissenschaftliche Aufgabenfelder suchen. Und in der ersten Med, da war also Pankreasfunktionsdiagnostik und auch Dünndarmfunktionsdiagnostik. Mhm. Um die Pankreasfunktion jetzt beurteilen zu können, muss man sich natürlich mit Krankheitsbilder chronische Pankreatitis, älter werden der Patienten auseinandersetzen.
Ja.
Und zu damaliger Zeit gab es ja kaum bildgebende Verfahren, die außer vielleicht dem Kalknachweis auf der Lehraufnahme, die einem da geholfen hatten und eben der Funktionstest. Und bei der Befassung mit dem Thema bin ich darauf gestoßen, aus der Literatur, dass es da eine Methode gibt, die ja für uns interessant ist.
Und das war die Endoskopie letztendlich dann?
Ja, das war also, ich sage mal, die Endoskopie und in der Endoskopie dann auch die Möglichkeit jetzt, das Duodenum zu endoskopieren und über die Papille in den Pankreasgang hereinzukommen. Ja. Und damals hatte ich dann die Idee, obwohl ich die Methode selber noch gar nicht kannte, dass man da ja auch irgendwie direkt selektiv Pankreassaft absaugen könnte und sie nicht aus dem Duodenalsaft kompliziert einsammeln müsste.
Das ist ja interessant. Also, und jetzt muss man aber immer auch reden. Das war ja damals DDR und es war ja noch der, jetzt sind in Anführungszeichen, eiserne Vorhang. Und wenn du sagst, du hast Literatur gelesen, war das dann auch die Literatur, die letztendlich auch aus dem Westen kam? Kam man da irgendwie da auch ran im weitesten Sinne?
Literatur war ein Problem, aber die Universitätskliniken und vielleicht auch die größeren Krankenhäuser hatten natürlich ein gewisses Maß vielleicht auch an Westliteratur. Mindestens okay. hatten sie die DMW.
Mhm. Ja, also die oder Deutsche Medizinische Wochenschrift.
Ja, oder die Medizinische Klinik. Es gab die Möglichkeit, in die Staatsbibliothek zu gehen in Berlin. Ja, die hat also dann dort zum Beispiel Endoskopie, konnte man sogar aus dem Regal lesen. Oder über Fernleihe sich auch dies und das bestellen. Und ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Umfang. Ab und zu konnte man auch sogar dann Kopien von Artikeln dann bekommen. Ja. Aber die Hauptquelle der Information war, dass man sich Sonderdrucke angefordert hat.
Okay.
Ja, weil da konnte man natürlich nicht nur die Originalliteratur, sondern man konnte eben auch die Abbildung, Farbabbildung lesen. Und da muss ich ein großes Dankeschön an die Westkollegen hier aussprechen. Also die sind fast immer, wenn die einen Sonderdruck hatten, haben wir den mit herzlichen Grüßen, haben sie uns den geschickt.
Ah ja.
Und haben sich sogar entschuldigt, wenn sie einen nicht mehr hatten und haben dann vielleicht eine Kopie schickt oder auf andere Literatur verwiesen.
Ja,
also das war schon toll.
Und jetzt gibt's diese wunderbare Anekdote, die mir du im Vorgespräch erzählt hast, als nämlich Ludwig Demling sozusagen der Doyen, der Godfather der Endoskopie, 73 nach Leipzig kam.
Genau.
Und das musste unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal kurz erklären oder erzählen.
Also 1973 war ich im dritten Ausbildungsjahr, war mein erster Kongressbesuch in Leipzig, war also Kongress der DDR-Gesellschaft für Gastroenterologie, bin ich auch eingetreten in die Gesellschaft, habe ein Poster zur Pankreasdiagnostik angemeldet, auch angenommen worden, und Professor Demling aus Erlangen hatte einen Festvortrag über die ERCP. Und den hat er also auch eindrucksvoll gehalten. Und hinterher habe ich mich getraut, als junger Kollege ihn anzusprechen und die schon erwähnte Idee, ob man nicht da auf der einen Seite geht der Kontrastmittel rein, Darstellung alles gut, ob man nicht den Pankreassaft absaugen könnte. Hat er gesagt, na Schulz, interessante Idee. Also ich war da 27 und der ehrwürdige Demling. Also da muss ich mal den Kotzu fragen, der offenbar in Erlangen neben Professor Demling, Professor Klaassen wohl entweder als Gast oder so dort ordentlich ERCP betrieben hat.
Ja, und dann hast du auch eine Einladung bekommen nach Erlangen, hast du gesagt.
So, und dann habe ich erstmal, okay, dachte ich, hast du ein Gespräch gehabt, bin ich beseelt nach Hause gefahren und plötzlich und unerwartet, ach so, und ich habe im Gespräch noch gefragt, naja, wenn man jetzt als junger Kollege oder überhaupt anfangen will mit der Methode, wie ist denn jetzt der Stand, welches Gerät sollte man sich denn jetzt anschaffen? Gibt es irgendwo einen Atlas, den man sich organisieren kann, um sich also in die Methode einarbeiten zu können? Und daraufhin schrieb er in dem Brief, also lieber Herr Schulz, ich erinnere mich an das interessante Gespräch und zur Beantwortung Ihrer Frage, also als Gerät würde er zur damaligen Zeit, war das das Olympus JFB, also die erste Generation von Olympus-Ioniskopen. Ja, ein Atlas gäbe es nicht. Und die Methode erlernen, da wäre es doch am effektivsten, wenn ich in eine Einrichtung ginge, wo die Methode schon betrieben wird. Also er würde mich herzlich nach Erlangen einladen. Aber wenn mir das nicht recht wäre, könnte er auch dem Professor Kawai oder da war der Dr. Nakajima, der in Japan diese Methode betrieben hat, empfehlen.
Und dann war es aber so, dass letztendlich du nicht ausreisen durftest.
Ja, also das war jetzt erstmal, ich sag mal, zu der damaligen Zeit, in den 70er Jahren, da gab es eine ganz kleine Gruppe von Reisekadern und die waren also doch schon Arrivierter und Altehrwürdiger, wenn sie jetzt nicht über besondere Kontakte verfügten, aber in meinem Alter war es praktisch undenkbar, mit 27, dass ich da irgendwie eine Ausreisegenehmigung bekommen hätte. Und ich selber habe ja gerade zu der damaligen Zeit anfangen können, selbstständig zu gastroskopieren. Mhm. Also ich sag mal, ich hatte zwar Erfahrung im Umgang jetzt mit lateraler Optik, weil die ersten Geräte war das Olympus GF damals dann schon 2. B2 war also ein Gerät, konnte man abwickeln in allen Ebenen und hatte noch einen Instrumentierkanal. Mhm. Also ein bisschen konnte ich schon, aber das war leider zu früh.
Aber jetzt gibt's ja noch zwei Faktoren. Also zum einen ist es jetzt, erstens mal wissen wir, dass zu dem Endoskop gehören ja dann noch diverse Instrumente dazu. Also man braucht ja zumindest irgendwie einen Katheter oder ein Papillotom oder sonst irgendwas. Also es bringt ja auch nichts letztendlich. Ihr hattet dann die Endoskope bekommen, hast du gesagt. Also es ist tatsächlich dann auch gekauft worden von der Charité damals. Also auch diese sicherlich sehr, sehr teuren und kostbaren Geräte aus Japan. Aber dann hattet ihr ja auch das Problem, ihr braucht ja auch noch Instrumente, um in den Pankreas oder Gallengang reinzukommen. Wie war denn das?
Naja, also das mit den Instrumenten war so, dass die Charité jetzt nicht so ohne weiteres spontan sagen konnte, wir haben jetzt hier Valutamark und jetzt kaufen wir mal der ersten medizinischen Klinik oder dem Oberarzt oder dem Dr. Schulz jetzt ein Ionoskop, sondern da gab es also Ende der 60er, Anfang der 70er eine Initiative der Gesellschaft für Gastroenterologie. Also da ist der Professor Pietzold in Leipzig gewesen, der sich da sehr engagiert hat, neben den Sektionsvorsitzenden Endoskopie, die gab es auch. Der frühere war da ein Professor Kölsch, er wurde Gastroenterologe aus Magdeburg. Mhm. Und die beiden haben, sage ich mal, den damaligen Gesundheitsminister bekniet. Also die DDR könnte doch nicht, sage ich mal, hinterm Mond bleiben, haben sie ihm geschrieben. Also hier müsste doch Geld locker gemacht werden. Mhm. Und die hatten das auch so vorbereitet, dass sie da eine Zentren, sagen wir mal, definiert hatten, die solch ein endoskopisch breites Spektrum anbieten sollten und haben für die dann bestimmt zunächst wurden Gastroskope und Koloskope geliefert und dann später bekamen die auch alle ein Ionoskop. Mhm. Also ich glaube so 1973, 74 gab es dann also in Berlin, in Rostock, ich glaube in Leipzig auch, in Jena, bekamen wir dann Endoskope. Ja. Und da muss man sagen, dass, glaube ich, in dem ersten Kasten, den es da gab von Olympus, da waren auch Sondierungskatheter dabei.
Die gab es dann on top sozusagen
extra mit dazu. Ja, die waren also dabei und das war dieser berühmte Olympus PR4Q, ein Katheter, den liebe ich heute noch, wenn es den gäbe. Weil das war ein Teflon-Katheter mit einer leicht abgerundeten Spitze. Also das war ganz toll. Da konnte man durchaus atraumatisch sondieren und wir hatten eine hohe Erfolgsquote, auch ohne Metallspitze, auch ohne Ballpoint an der Spitze. Ja. Also mit diesem Katheter, der war mitgeliefert.
Und das war dann 1976?
Oder? Naja, wir haben, glaube ich, 74 die ERCP, das Ionoskop bekommen. Da war ich dann schon ein bisschen in der Endoskopie dabei. Der Oberarzt Lisewski, der war jetzt nicht so interessiert, sich da in die Methode reinzuknien. Mhm. Und bei mir, also das ist ganz kurios gewesen, ich habe eine schwere Hepatitis gehabt 1975, bin lange im Krankenhaus gewesen, habe dann praktisch, als ich rauskam, Facharzt gemacht und dann kriegte ich zusammen hauptamtlich einen Platz in der Endoskopie als Job. Und das war für mich jetzt sozusagen die Möglichkeit, da Ende 1975 mich jetzt reinzuknien in die ERCP.
Und die erste Papillotomie war dann wann?
Die war dann 2 Jahre später, 1977.
77. Mit Papillotomen eigentlich, die in der Bauart immer noch so sind, wie wir sie heute benutzen, im weitesten Sinne. Ne? Also heute ist natürlich alles Einmalprodukt, aber im Endeffekt ist es ja genau das gleiche Ding, oder?
Na klar, die Schwierigkeit war allerdings, das war ja gar nicht so ein kompliziertes Gerät, aber Zubehör musste man natürlich auch aus dem Ausland, also sprich aus der Bundesrepublik beschaffen. Also neben Valuta war auch eine Genehmigung erforderlich. Auf offiziellen Wege war das jedenfalls zunächst gar nicht möglich. Und ich hatte dann über einen befreundeten Kollegen, der hat sich von seinem Bruder aus dem Westen 2 Papillotome schenken lassen und das war dann die Möglichkeit, dass wir da Ende 1977 mit der Papillotomie begonnen haben. Ich glaube, das war die erste in der DDR. Event ERCP, glaube ich, an den anderen Universitäten in Rostock insbesondere, Dresden, Jena, Leipzig auch sogar vielleicht vor mir angefangen haben. Denn also ich erinnere mich da, dass heute Professor Arendt, dass die aus Rostock dann schon 74 oder 75 Ergebnisse publiziert haben, zwar mit einer relativ niedrigen Erfolgsrate, aber das gebührt jetzt anderen, dass die da eher dran waren.
Und das Papillotom war dann mehr oder weniger ein illegaler Westimport
sozusagen. Ja, das war ein illegaler Westimport. Eigentlich hätten wir das melden müssen und anfragen müssen, ob wir das überhaupt einsetzen durften. Aber das sind eben so die Freiräume, die in so einer Gesellschaft, wo viel oder fast alles kontrolliert wird, eben doch existiert hatten, dass der Oberarzt hat es abgedeckt. Ja. Das war auch damals mit dem Schreiben. Also ich musste ja dann auf das Schreiben von Professor Demling antworten.
Ach ja.
Und eigentlich Schriftverkehr durfte ich nicht mit der Bundesrepublik haben.
Okay.
So, und dann habe ich das auf einer privaten Schreibmaschine damals geschrieben, habe dem Oberarzt informiert und habe aber den Antwortbrief in einen privaten Postkasten. Gut, vielleicht ist er aufgemacht worden von der Stasi, aber vielleicht ist er auf diese Weise auch so rückwärts hingekommen. So, und
ja.
Das war eben die Möglichkeit, dass wir diese Papillotomie machen konnten. Ich kannte ja inzwischen von der Polypektomie den Umgang mit elektrochirurgischen Instrumentarium. Und wir hatten uns da gut vorbereitet, hatten auch einen geeigneten Patienten mit einem Residualkonkrement. Ich konnte die Papille relativ gut sondieren, aber ich bekam keinen Schnitt zustande.
Mhm.
Ja, und damals, zur damaligen Zeit war es so, dass ja die Schwester auch nicht mitgucken konnte.
Sondern
wir haben ja nur das Röntgenbild gehabt. Wir haben das angespannt, auch unterschiedlich angespannt. Jedenfalls, ich bekam keinen Schnitt zustande, habe dann nach einer Weile das abbrechen müssen. Kontrolliert, eigentlich funktionierte die Elektrochirurgie. Konnte man auf dieser Elektrode, hat man eine feuchte Stück Seife raufgelegt und das Papillotraum gehalten, draufgetreten und wenn der Strom floss, konnte man nicht, aber es funktionierte eben nicht.
Mhm.
So, und dann musste den Patienten, der musste dann wieder konventionell behandelt werden und hatte aber nach überlegt und dann nochmal Literatur gelesen und habe dann verstanden, dass es wahrscheinlich am Kontakt lag.
Und
beim zweiten Patienten hat es dann hervorragend geklappt. Und von da an haben wir dann, das war Ende 77, so bis Ende 79 hatten wir dann schon 40 Patienten behandelt und haben eine sehr, sehr gute Erfolgsrate gehabt, haben also über 90% schon. Also
sehr
so
schön.
92-93%, ja.
Das sind ja wirklich ganz, ganz spannende Geschichten aus der Vergangenheit. Mich würde noch zwei Sachen interessieren, Hans-Joachim. Mich würde zum einen nochmal interessieren, du sagtest ja auch schon jetzt, man hatte keine optische Kontrolle, so die Kooperation auch mit der Assistenz ist ja auch immer ganz wichtig. Die muss ja auch was lernen. Und ihr musstet ja auch lernen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ihr hattet jetzt keine Simulatoren oder so.
Nein, überhaupt nicht.
Ihr seid halt dran an den Patienten im weitesten Sinne. Und die Assistenz letztendlich, du sagtest ja schon, man hat nichts gesehen. Das musste ja dann wahrscheinlich nur nach Gefühl alles laufen.
Also man muss natürlich dann auch bedenken, eben gerade weil wir es autodidaktisch angegangen sind, bin ich es natürlich auch mit einer großen Vorsicht dran gegangen und auch mit einer großen inneren Anspannung, dass jetzt nicht Komplikationen entstehen, die dann die Methode in Verruf geraten und wo dann Einflüsse von draußen sagen, also die Methode, die dürft ihr nicht mehr machen oder der Schulz darf die Methode nicht mehr machen. Und da muss ich sagen, dass wir alle zusammen, ich sag vielleicht noch, wer der anderen beteiligt ist, dass wir das mit so viel Sorgfalt betrieben haben, dass wir eine erstaunlich hohe Erfolgsrate hatten und gleich eine relativ niedrige Komplikationsrate, ohne dass man sich jetzt irgendetwas in die Tasche gelogen hat oder vertuscht hat. Im Gegenteil, man war ganz hellhörig und angespannt, dass nicht überhaupt was passiert. Und da, also gibt's, du hast das Personal angefangen, fangen wir mal noch an. Glaube ich, es ist also der Durchleuchtungsarbeitsplatz.
Ja.
Wir hatten da in der radiologischen Abteilung, gab es also einen solchen Arbeitsplatz, der war Firma Müller Hamburg, D70 hieß es, und der hatte ein sehr, sehr ordentliches Durchleuchtungsbild. Mit der Möglichkeit einzublenden. Und aus Forschungsgründen hatte die sogar eine Bildverstärkerkamera drauf. Das heißt also, wir konnten da nicht nur Folien entwickeln, die ja mit dem Silber eine hohe Auflösung hatten, die aber jetzt, wenn man dann Funktionsuntersuchungen gemacht hat, die natürlich dann Verwischungseffekte und so hatten. Ja. Also da waren dann 70 Millimeter Kamera und da konnte man Einzelschüsse machen und man konnte auch ein Bild pro Sekunde über 20, 30 Sekunden machen. So, das war das Röntgengerät. Dazu kam, dass der Radiologe auch interessiert war und ein kompetenter Radiologe, nicht irgendein Assistent, sozusagen sich an dieses Röntgengerät gestellt hat und uns natürlich geholfen hat. Der Patient war ja nicht so sediert wie heute. Der konnte zu seinem Leidwesen war er halb wach. Also er konnte sich drehen, konnte gedreht werden. Aber für die Diagnostik war das natürlich sehr günstig, dass man intrahepatisch, Pankreasbank wirklich sehen konnte, hat man alles dargestellt, sind Luftblasen drin. Also das war die Qualität vom Radiologen, der also, wenn man irgendwie was sondiert hatte, bei der Gangdarstellung, wenn man Papillotom angespannt, sah man sogar, wer auf einer vergrößerten Durchleuchtung, wo das war. Also von der Seite hatte ich eine große Unterstützung und eine hohe Qualitätsgewährleistung. Mhm. So, jetzt kommen die Schwestern. Also da muss man sagen, vor der Leistung der Schwestern muss man einen Hut ziehen. Mhm. Ja, das, ich hatte, da waren zwei Schwestern, die waren kurz vorm Rentenalter. Ja, und die mussten nun an Untersuchungen teilnehmen, wo wir im Schnitt hatten wir dann so, sage ich mal, 30 Minuten. Manchmal ging es schneller, aber manchmal ging es auch 1 bis 2 Stunden. So, und die Schwester hatte, die stand eben am Kopfende des Patienten. Bei der RCP hatte sie praktisch die Spritze in der Hand und musste nun angespannt warten, was passiert nun. Dann mit aller Vorsicht, motiviert, gefühlvoll, Kontrastmittel spritzen, miterkennen, wenn die Durchleuchtung angeht, dass der, ob der Pankreasgang gefüllt wird, dass er da sparsam ist, dass sie keine Luftblasen zum Beispiel in den Gallengang rein. So, und das eben über die lange Zeit. Da ist also mitdenken, vorausdenken, sich engagieren, sich also für das Ergebnis der Prozedur mitverantwortlich fühlen. Ja, die haben sich natürlich nachher auch gefreut, wenn es nach einer Stunde doch noch geklappt hat. Und mitunter in der ersten Zeit sind da auch sehr schwer kranke Patienten gewesen.
Ja, klar.
Also mit septischer Cholangitis oder anderen Dingen. Ja. Also da wusste man, wenn man die behandelt hat, dass man eine gute Tat getan hat. Und das musste man eigentlich jetzt als Arzt, als engagierter Endoskopiker auch ein bisschen vermitteln, um die Mitarbeiter zu motivieren, dass sie nicht den Eindruck hatten, also man will jetzt um jeden Preis ein Resultat erzielen, sondern dass man vermitteln konnte, was der Sinn der Unternehmung war.
Ja.
Und wir müssen natürlich sagen, am Anfang haben wir natürlich viel Diagnostik gemacht.
Ja, ja, klar.
Aber relativ rasch, schon Anfang der 80er, haben wir 20-30% Therapie gehabt und Mitte der 80er haben wir schon mehr als 50-60% Therapien gehabt und dann, ich glaube, gegen Ende schon 85%. Also rein diagnostische waren dann gar nicht mehr so häufig, weil natürlich parallel sich auch der Ultraschall entwickelt hat.
Klar.
Das CT hatte sich entwickelt, dann kam sogar Ende der 80er das MRT dazu. Das heißt also schon damals, das an der Charité, haben wir eigentlich auf sehr hohem Niveau.
Also der Unterschied zwischen West und Ost war nicht da letztendlich dann.
Man muss sagen, wenn die materiellen Voraussetzungen gegeben waren, ja, also was Gerät und Zubehör, selbst wenn es nicht alles war, was ihr im Westen hattet, aber mit dem, was verfügbar war, haben wir eigentlich, sage ich mal, auf dem gleichen Niveau arbeiten können.
Hans-Joachim, letzte Frage. Wir sind leider schon am Ende. Wir könnten da wirklich, glaube ich, noch stundenlang über die Endoskopie, die ERCP und natürlich über die unterschiedlichen Verhältnisse Ost und West und auch über dich reden. Aber allerletzte Frage. Hast du eine Ahnung, wie viele ERCPs du in deinem Leben so gemacht hast? Ungefähr?
Also ich habe mich natürlich, als ich auf das Gespräch eingestellt hatte, bin ich mal reingegangen.
Obwohl, die Frage war nicht vorher ausgemacht.
Nein, die habe ich natürlich erwartet. Ah, die Frage habe ich natürlich erwartet und habe jetzt mühsam mal geguckt, wann ich irgendwie richtig verwertbare und gezählte Daten hatte. Ja. Und da habe ich praktisch das letzte Dia, was ich da hatte, waren also 25.000 ERCPs. Aber das war, glaube ich, so vor 8-9 Jahren.
Okay. Also es sind noch ein paar dazu.
Also ich schätze mal, das wären nahezu 30.000 ERCPs sein und ich denke mal fast 10.000 Papillotomien. Ja, weil das überrascht vielleicht ein bisschen, aber wir haben natürlich an der Charité, dann zuletzt haben wir so 1200 ERCPs gemacht und wenn da jetzt 70-80% Therapien waren, selbst wenn da mehrere Kollegen noch beteiligt waren und dann auch als ich Chefarzt war, habe ich also, weil ich dann einen endoskopischen Schwerpunkt hier in Lichtenberg auch aufgebaut hatte, habe ich natürlich auch weiter mich da engagiert und selbst nachdem ich in Rente gegangen bin, also habe ich dann noch tageweise im Unfallkrankenhaus als Konsultant dann auch interventionelle Endoskopien gemacht.
Kannst es nicht lassen, ich höre schon raus. Hans-Joachim, ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch bei dir bedanken. Also es war für mich unglaublich faszinierend und ich hoffe für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Bleib gesund, bleib auch geistig so fit, wie du bist, und erzähl deine Geschichte jedem, der sie wissen will. Ich finde diese Geschichte toll und möchte mich nochmal bei dir bedanken. Herzlichen Dank.
Ja, also ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich. Du siehst ja, an welchem Ort wir das Gespräch führen, dass ich also den Kontakt zu Anführungsstrichen meiner ehemaligen Klinik und zu den Mitarbeitern, die zum Teil noch da ist, eben nicht verloren habe. Und dass also auch meine beiden Nachfolger, dass ich mit denen immer im guten Kontakt geblieben bin. Und ich bedanke mich natürlich, dass du extra für dieses Gespräch hier bis nach Berlin gekommen bist.
Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben diesen Podcast genossen, so wie ich ihn immer noch genieße, und würde mich freuen, wenn Sie in 2 Wochen wieder einschalten, einklicken oder den Computer oder das Handy oder was auch immer hochfahren und vorbeibringen. Bis dahin, herzlichst Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.